Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Eine Katze streicheln, einen Hund knuffeln, das fühlt sich schon schön an und kann auch beruhigend wirken, sagen Forscher. Nächste Woche startet in Amsterdam der Puppy Room an der Uni und da sollen quasi die Studis durch Hundewelpen ruhig gestellt werden.
In Amsterdam ist bald Prüfungszeit und da sind viele Studenten ja nun mal gestresst und ja, so kleine Welpen, die sind ja schon irgendwie einfach süß und man kann ein bisschen entspannen und das ist so die Idee dahinter, da soll man hingehen, die streicheln und zack, ist man relaxed.
Das ist ein Thema in dieser Podcast-Folge des Deutschlandfunk Nova Updates. Außerdem nach der Brandstiftung mit einem Molotow-Cocktail und der anschließenden Geiselnahme in Köln am Hauptbahnhof mit zwei verletzten Frauen gab es heute neue Infos von der Polizei zum mutmaßlichen Täter und dazu, wie gefährlich das Ganze eigentlich war.
Insbesondere die Gaskartusche, die die Geisel vor die Brust halten musste, war mit Stahlkugeln entsprechend präpariert. Also die Stahlkugel waren mit Klebeband auf die Kartusche geklebt.
Da wurde also wirklich Schlimmeres verhindert. Unser NRW-Korrespondent fasst die Ereignisse zusammen. Und auch Thema bei uns, Rechtsextreme in der Bundeswehr. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Und in den vergangenen Jahren wurden auch tatsächlich immer wieder Bundeswehrleute entlassen, die rechtsextremes Gedankengut gezeigt haben.
Das geht von sogenannten Propagandadelikten, das wäre zum Beispiel das Zeigen des Hitlergrußes, bis zum Hören von rechtsextremer Musik, bis hin tatsächlich zu wirklich völkischer rechtsextremer Gesinnung.
200 Menschen waren das in 10 Jahren, die rausgeflogen sind. Wir lassen uns diese Zahl einschätzen und fragen nach, wie bekommt man das eigentlich raus, wer da welche extreme Einstellung hat. Das auch hier im Podcast des Updates vom 16. Oktober 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Das Update aus Köln, wo gestern Mittag ein bewaffneter Mann in einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof eine Angestellte als Geisel genommen hatte. Als er die Frau massiv bedrohte, hat eine Spezialeinheit der Polizei das Geschäft gestürmt. Die Frau wurde befreit, der Geiselnehmer schwer verletzt. Vor der Geiselnahme hatte der Mann schon in einem Schnellrestaurant einen Molotow-Cocktail gezündet und ein Mädchen verletzt. So waren die Erkenntnisse gestern Abend schon. Die Kölner Polizei hat heute Nachmittag eine Pressekonferenz zum Stand der Ermittlungen gegeben. Deutschlandfunk NRW-Korrespondent Moritz Küpper war für uns dabei. Moritz, es gibt Verletzte, aber zum Glück keine Toten. Da verbucht man sowas gerne mal unter noch glimpflich abgegangen und die Polizei hatte alles im Griff, heißt es da. Aber was sagt denn die Polizei? Wie groß war denn die Gefahr, dass das eine ganz schlimme Sache wird?
Naja, ich glaube, am Tag danach wird jetzt so ein bisschen deutlich oder lässt sich erahnen, dass das Ganze dann doch hätte deutlich, deutlich größer werden können, beziehungsweise auf der anderen Seite, dass man halt eben nochmal Glück gehabt hat. Das sagte auch Klaus-Stefan Becker eben von der Kölner Polizei.
Nach unserer ersten Bewertung hätte das mitgeführte Tatmaterial, also insbesondere Benzin und weitere Gaskartuschen, einen erheblich größeren Schaden anrichten können, wenn diese Stoffe zur Umsetzung gekommen wären. Insbesondere die Gaskartusche, die die Geisel vor die Brust halten musste, war mit Stahlkugeln entsprechend präpariert. Also die Stahlkugel waren mit Klebeband auf die Kartusche geklebt. Hätte die Kartusche umgesetzt, dann wäre die Splitterwirkung dieser Stahlkugel natürlich verheerend gewesen.
Also das klang gerade ziemlich technisch, aber das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Der Mann hatte eine Tasche und einen Koffer jeweils gefüllt mit Benzin dabei. Und die Polizei hat heute auch ein Video aus diesem McDonald's gezeigt, in dem der erste Teil der Tat zu sehen ist. Da kauert der Mann neben dem Eingang des McDonald's und schüttet mit einem Behälter Benzin in die Mitte dieses Verkaufsraums. Manche Personen kriegen das da mit, gehen dann weg. Das 14-jährige Mädchen, was eben später schwer verletzt wird, die bekommt das nicht mit, weil sie an der Theke steht und da bestellt. Und dann wirft er einen brennenden Gegenstand in diese Lache. Ja, und dann sticht so eine Stichflamme hervor. Der Bildschirm wird schwarz. Und dann ist der Mann eben rüber in die Apotheke, hat dort eine Geisel genommen, eine 44-jährige Angestellte. Und so hat es Kriminaldirektor Becker von der Kölner Polizei dann geschildert.
Er hat diese Geisel im Weiteren mit Benzin überschüttet. Und bei den Zugriffsmaßnahmen der Einsatzkräfte hat er versucht, diese Geisel mit einem Feuerzeug anzuzünden.
Das gelang dann zum Glück nicht, stattdessen eben der Zugriff. Der Mann wurde dann mehrfach von Geschossen getroffen und die Geisel nur leicht verletzt.
Was weiß die Polizei denn inzwischen über den Mann und sein Motiv?
Na, über den Mann weiß sie mittlerweile einiges. Gestern wurde ja erstmal nur ein Pass gefunden. Man konnte nicht sicher sagen, ob er das sozusagen der Pass von diesem Mann war. Das ist jetzt zweifelsfrei geklärt. Es handelt sich um einen 55-jährigen Syrer, der seit März 2015 als geduldeter Asylbewerber in Köln lebt. Seine Aufenthaltsberechtigung, die läuft noch bis zum Jahr 2021. Der Mann ist schon wegen verschiedener Delikte bei der Polizei aufgefallen. Körperverletzung, Diebstahl, Betrug, Hausfriedensbruch insgesamt 13 Mal. Und ja, heute nach einer mehrstündigen Operation sei er nun außer Lebensgefahr, liegt im Koma, aber deswegen kann er eben auch nicht vernommen werden, sagt Klaus-Stefan Becker von der Polizei.
Die konkrete Tatmotivation klären wir derzeit noch. Er hat sich während des Tatgeschehens gegenüber Zeugen dahingehend geäußert, dass seine Tatmotivation möglicherweise islamistisch ist. Bei der Wohnungsdurchsuchung haben wir keine konkreten Bestätigungen gefunden, allerdings eine Reihe von Datenträgern, die noch der Auswertung bedürfen.
Ja, und derzeit versucht man eben herauszufinden, ob der Mann alleine gehandelt hat. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und Geiselnahme. Aber aufgrund der besonderen Bedeutung des Falls prüft halt eben auch die Bundesanwaltschaft die Übernahme des Falls. Und so wird es dann wohl kommen, heute im Laufe des Abends oder eben dann morgen.
Lass uns über die Opfer sprechen. Das Mädchen aus dem McDonald's-Restaurant, die Frau aus der Apotheke. Wie geht es den beiden?
Also die Geisel ist nur leicht verletzt worden. Sie ist heute wohl auch schon aus dem Krankenhaus entlassen worden, hieß es gerade eben bei der Polizei. Leicht verletzt. Das 14-jährige Mädchen dagegen, das hat schwere Brandwunden erlitten, wurde heute noch einmal operiert. Das hat die Polizei gesagt. Das hört sich nicht gut an, aber sie ist auf jeden Fall außer Lebensgefahr.
Die Polizei hat nach der Geiselnahme also gestern auch schon dazu aufgerufen, auf einem Hinweisportal Videos und Fotos vom Geschehen hochzuladen, falls man da was gefilmt oder fotografiert hat. Oft bittet aber die Polizei bei solchen Dramen, auch Amokläufen, ja eher um Zurückhaltung der Bevölkerung. Und jetzt möchte sie von privaten Aufnahmen profitieren. Wie kommt's?
Naja, das ist natürlich, du hast es geschildert, eine Art Widerspruch, aber natürlich gestern während dieser Szenerie, ich stand beispielsweise auch da vor diesem Abschwörgittern am Kölner Hauptbahnhof, da bittet man natürlich um Zurückhaltung, weil man eben weiß, der Täter könnte eben auch ein Handy haben, dann kann er etwas über Stellungen der Polizei etc. herausfinden. Deswegen bittet man darum, das nicht hochzuladen in soziale Netzwerke etc. Aber natürlich weiß man auch, wie die Realität ist. Da werden eben Aufnahmen gemacht, vielleicht auch im Zweifelsfall vor der Tat oder kurz vor der Tat. Und dann will die Polizei natürlich jetzt im Nachgang davon profitieren und eben dann davon die für ihre Ermittlungen selbst nutzen, um vielleicht Dinge herauszufinden.
Deutschlandfunk Nova NRW-Korrespondent Moritz Küpper mit dem Ermittlungsstand zur Geiselnahme gestern am Kölner Hauptbahnhof.
Deutschlandfunk Nova Update.
Als wir das in der Redaktion heute gelesen haben, da haben wir uns plötzlich alle gewünscht, wieder zu studieren, dort an der Universität von Amsterdam. Da ist bald Prüfungsphase, das ist nicht so schön, aber damit sich die Studenten ein bisschen vom Lernstress erholen können, gibt's kommende Woche einen Puppy Room, also einen Raum voller kleiner Welpen zum Streicheln. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Team hatte heute einen schönen Tag, ja, denn sie durfte sich bei der Recherche viele süße Welpenbilder anschauen.
Ich musste.
Ja, und jetzt kannst du uns sagen, wie das abläuft in so einem Puppy Room.
Ja, also diesen Puppy Room in Amsterdam, den wird es nächste Woche Montag und Dienstag nachmittags in der Bibliothek da geben. Und da müssen sich Studenten vorher anmelden und dann dürfen jeweils so ein paar Studenten gleichzeitig immer für eine Viertelstunde in diesen Raum rein. Und da sind dann eben so ganz viele Welpen und die dürfen dann die Welpen streicheln und mit denen spielen. Und das soll den Studenten eben dabei helfen, sich einfach mal wirklich zu entspannen und so eine kurze Ablenkung vom Lernen sein. Und weil es Ganze auf so große Begeisterung gestoßen ist, sind die Plätze für diesen Puppy Room auch schon alle dicht.
Es klingt alles irgendwie strange und vielleicht denkt der eine oder andere, das ist Fake News oder heute ist der 1. April. Nee, das stimmt alles wirklich und die Uni Amsterdam ist auch nicht die erste, die sowas macht. Ne?
Nee, das gab es schon vorher, unter anderem an Unis auch in Schottland oder in Kanada und da war es eben auch schon so, wenn da Prüfungsphase war, dann konnten sich Studenten da eben anmelden und Zeit, so ein bisschen Zeit in so einem Puppy Room verbringen.
So und jetzt die harte Recherche von heute. Funktioniert das denn, dass wir Stress abbauen, wenn wir kleine Welpen streicheln?
Also es hat in den letzten Jahren schon einige Studien dazu gegeben und die besagen eben auch, dass die reine Anwesenheit von Tieren und vor allem auch das Streicheln von Tieren wirklich dabei helfen kann, Blutdruck zu senken und auch die Herzfrequenz zu senken. Also wenn man so einen kleinen Welpen streichelt, dann kann das schon entspannt wirken und auch stressabbauend sein. Und ich meine, Kuscheln ganz im Allgemeinen steigert ja im Körper so die Produktion von Wohlfühlhormonen wie Serotonin oder Oxytocin. Daher ist es mit diesem Puppy Room schon so ein Ansatz, der nachvollziehbar ist. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt auch andere Stimmen und die sagen, diese positiven gesundheitlichen Effekte, ja, durchs Tiere streicheln, die funktionieren nicht einfach so ohne weiteres. Und das hat auch heute Verhaltensforscherin Kaola Otterstedt vom Bündnis Mensch und Tier gesagt.
Diese Effekte schaffen wir dann, wenn Beziehung gelebt werden kann. Also es ist kein Automatismus. Ich muss mich als Mensch erst in die Situation reinbegeben, mich auf das Tier, mein Gegenüber einlassen, eine Beziehung aufbauen und dann kann auch die Berührung und der Kontakt positive Effekte auf meinen Körper haben.
Also das heißt, je enger deine Beziehung zu einem Tier ist, desto stärker sind auch diese positiven Effekte auf deinen Körper.
Naja, ob man jetzt in so einem 15-Minuten-Slot in der Bibliothek eine Beziehung zu einem Welpen aufbauen kann, das ist natürlich die Frage, ne?
Ja, und genau das sieht Carola Otterstedt eben auch so, vor allem wenn Studenten sowieso schon der Kopf brummt, wenn sie eben die ganze Zeit am Lernen sind.
Beziehung hat etwas mit sich einlassen zu können und mit Empathie entwickeln zu tun. Das ist nicht das Thema vor einer Prüfung. Vor einer Prüfung muss ich immer mich auf mich konzentrieren, das Gedankenkarussell aus dem Kopf bekommen und mich fokussieren. Da fange ich nicht neue Beziehungen an. Das ist meiner Meinung nach ein vollkommen falscher Weg.
Also rein aus Tierschutzperspektive muss man das Ganze eher kritisch sehen. Vor allem, weil Welpen ja auch, die sind ja einfach noch sehr, sehr jung. Die sind in der Sozialisierungsphase und bei so einem Puppy-Room, ja, im Minutentakt mit unterschiedlichen Bezugspersonen irgendwie konfrontiert zu werden, das stresst die natürlich auch.
Gut, andere Idee, man könnte auch einfach einen Raum einrichten, wo Tiervideos gezeigt werden auf Monitoren oder so. Würde das auch Stress aufbauen?
Also Carola Otterstedt hat gesagt, dass es ganz ähnliche Effekte hat. Du brauchst gar keine echten Welpen dazu. Die würde einfach, wenn sie jetzt so einen Raum zur Verfügung hätte, einfach eine Leinwand aufbauen, wirklich Videos von spielenden Hunden zeigen, die auf einen so zulaufen und dann den Studenten Liegestühle dahinstellen, eine Wärmflasche mit Fell, ne, und dann noch eine Decke dazu. Und das hat laut Carola Otterstedt denselben positiven Effekt aufs Gehirn wie jetzt so ein echter Hund. Und es ist aber natürlich tierfreundlicher. Das Ganze haben japanische Wissenschaftler vor ein paar Jahren mal so ähnlich gesehen. Da hatten die in einem Versuch gezeigt, dass Menschen, die sich süße Fotos von Tierbabys angucken, hinterher wirklich konzentrierter und produktiver gearbeitet haben. Und ich finde, wenn das so ist, dann sollten wir das auch hier in unserem Arbeitsalltag wirklich integrieren und einführen.
Das heißt, Hintergrundbild auf dem Computer.
Ja, und immer zwischendurch so 2, 3, 4, 5 Minuten Pausen, wo man sich einfach mal so durch die Google-Bildersuche durchscrollt und einfach Tierbilder anguckt.
In Puppy Rooms an Unis können Studenten Hundewelpen streicheln. Die Infos habt ihr gehört von Rahl Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rechtsextreme in der Bundeswehr, immer mal wieder ein Problem. Fast 200 von ihnen sind in den vergangenen 10 Jahren aus der Bundeswehr geworfen worden, bis auf 5, bei denen die Entlassung noch ansteht. Das hat jetzt die Bundeswehr bekannt gegeben. Wie die Bundeswehr das herausfindet, wer rechtsextrem denkt, das klären wir mit Christian Thiels. Er ist Verteidigungsexperte der Tagesschau. Christian, erstmal, was waren das für Fälle, die da entlarvt wurden?
Das sind ganz unterschiedliche Fälle gewesen. Das geht von sogenannten Propagandadelikten, das wäre zum Beispiel das Zeigen des Hitlergrußes, bis zum Hören von rechtsextremer Musik, bis hin tatsächlich zu wirklich völkischer rechtsextremer Gesinnung. Und das ist also eine ganze Bandbreite, die da entdeckt und dann eben auch verfolgt worden ist.
Nur damit wir das einordnen können, 200 Fälle, ist das viel?
Klingt erstmal nach einer ganzen Menge. Jetzt muss man sehen, die Bundeswehr hat ungefähr 180.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Da sind wir also in einer doch sehr kleinen Größenordnung, 0,1%. Da muss man überlegen, es sind nicht alles nur Rechtsextreme gewesen, die man da sozusagen demaskiert hat, sondern es waren auch durchaus so 14, 15 Linksextreme dabei. Kann man sich kaum vorstellen, ist aber so. Die gehen auch manchmal zur Bundeswehr. Und dann waren auch noch ein paar Dutzend Islamisten dabei. Also ist die ganze Bandbreite der Gesellschaft, was Extremismus betrifft, auch in der Bundeswehr vorhanden.
Bleiben wir mal bei den Rechtsextremen. Wie hat man denn festgestellt, dass die Menschen offenbar rechtsextrem sind?
Das funktioniert ganz unterschiedlich. Einerseits ist es so, dass es zum Beispiel im Kameradenkreis auffällt, dass da einer eine besonders stramm rechte Gesinnung hat, dass der irgendwelche komischen Sprüche macht, dass der gerne einschlägige Musik hört oder dass er irgendwelche Gesten und Sprüche macht. Und sobald das ein Vorgesetzter hört, muss er eigentlich schon einschreiten. Das sieht seine Aufgabe vor. Da muss er sozusagen auch schon eine Meldung machen, wenn ihm sowas auffällt. Und dementsprechend werden solche Leute dann entdeckt. Es kann auch durchaus sein, dass jemand in seiner Freizeit sich auf irgendwelchen rechtsextremen Konzerten rumtreibt oder ähnliches und das kriegt irgendjemand mit, sei es über soziale Netzwerke oder durch eine Zufallsbegegnung oder ähnliches. Und auch dann wird sowas manchmal gemeldet und dann muss der Vorgesetzte natürlich vorgehen dagegen.
Und für die Überprüfung ist der militärische Abschirmdienst zuständig. Ab wann wird der tätig? Erst wenn jemand etwas meldet?
Ja, der militärische Abschirmdienst muss eigentlich immer so ein bisschen seine Fühler sowieso ausstrecken. Der macht grundsätzliche Überprüfungen der Sicherheitswürdigkeit, der Vertrauenswürdigkeit der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Das macht er aber nur anlassbezogen. Soll heißen, wenn jemand jetzt zum Beispiel in einen Bereich kommt, wo er mit vertraulichen Unterlagen zu tun hat, dann wird er vorher überprüft. Je nachdem, wie vertraulich die Unterlagen sind, ist diese Überprüfung dann umso schärfer und umso eingehender. Von sich aus aber muss der militärische Abschirmdienst, das ist so ähnlich wie eine Staatsanwaltschaft, habt oder ähnliches, erstmal warten, ob er irgendwelche Hinweise kriegt. Der schnüffelt ja nicht jedem Soldaten hinterher, wäre ja auch schlimm, dann hätten wir ja so eine Art Militärstasi. Aber wenn es Hinweise gibt, dann muss er auch tätig werden und das tut er dann auch.
Aber wenn es jetzt erstmal nur Hinweise sind, wie ist dann das Prozedere? Gibt es dann erstmal so eine Art Verwarnung?
Ja, dann gibt es erstmal eine Anhörung. Dann muss also erstmal der Vorgesetzte muss dann seinen Untergebenen ansprechen und sagen, was ist denn da los? Und dann werden Aussagen gefertigt und ähnliches. Und dann kommt es ganz stark auf die Schwere der Tat an. Also wenn jemand, sage ich jetzt mal ganz drastisch, im besoffenen Kopf den Hitlergruß zeigt und ansonsten aber damit nichts zu tun hat und sonst eigentlich nur ein bisschen vielleicht provozieren wollte oder ähnliches, muss das natürlich anders behandelt werden, als ob jemand jetzt beispielsweise in seiner Freizeit sehr stark der Reichsbürgerszene zuzuordnen ist. Das ist natürlich wieder ein Unterschied. Und natürlich, sobald es um Straftaten geht, die auch im Strafgesetzbuch stehen, ist es sowieso nochmal eine völlig andere Angelegenheit. Dann muss sowieso ermittelt werden und dann werden auch die zivilen Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. Also da gibt es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten.
Wie ist das mittlerweile, wenn sich Menschen für die Bundeswehr bewerben? Wie genau läuft da mittlerweile eine Überprüfung im Vorfeld ab?
Und jetzt ist es so, dass die Verteidigungsministerin eben aufgrund dieser ganzen Fälle, die ruchbar geworden sind in den letzten Jahren, gesagt hat, eigentlich müssen wir alle, die sich bei uns bewerben, müssen wir eigentlich alle überprüfen, müssen genau schauen, was sind das für Menschen, die da zu uns kommen. Und das findet auch statt. Natürlich kann der militärische Abschirmdienst nicht in die tiefsten Tiefen, und das sollte er vielleicht auch nicht des Privatlebens von jedem Bewerber gehen, aber zumindest sollte er mit Befragungen und vielleicht Leumundszeugen da überprüfen, ist das jemand, der zu uns passt oder der ein schwieriges Verhältnis zu unserem Rechtsstaat hat.
Und die Konsequenzen sind dann, man wird dann einfach abgelehnt, man fällt durch bei der Bewerbung oder wird man quasi ausgemustert?
Na, es kommt drauf an. Also wenn jemand sagt, ich möchte gern zur Bundeswehr und wird aufgrund ja, strafrechtsrelevanter Taten abgelehnt und man sagt, der ist zu gefährlich oder sonst wie. Und das ist durchaus etwas, wofür der noch keine Strafe abgesessen hat oder was die Staatsanwaltschaft vielleicht noch gar nicht kennt, dann muss das natürlich weitergemeldet werden von den Behörden. Dann kann man nicht einfach sagen, nö, du bist zwar ein schlimmer Finger, kannst nicht zu uns zur Bundeswehr kommen, aber ansonsten ist alles Paletti, das geht nicht, sondern wird das dann weitergegeben. Aber ansonsten haben die Leute keine Chance, in die Bundeswehr zu kommen, denn die Bundeswehr ist eine Institution, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also unsere Demokratie, verteidigen soll. Und da können Feinde der Demokratie, wo immer sie herkommen sollen, eigentlich haben da nichts verloren.
Knapp 200 Angehörige der Bundeswehr sind in den vergangenen 10 Jahren als rechtsextrem entlarvt worden. Verteidigungsexperte Christian Thielz hatte die Einzelheiten hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir beobachtet werden, dann sitzt unser Geld für Spenden lockerer. Das hat vor kurzem eine Studie aus den USA bestätigt. Versuchsaufbau war da folgender. Also Psychologen von der University of Virginia in Charlottesville, die hatten ein Bild mit 2 Augenpaaren hinter einer Spendenbox aufgestellt. Und das hat dann die Spendenbeträge in die Höhe getrieben. Warum uns solche Augen im Hintergrund derart triggern, das weiß Magdalena Bienert, mit der ich jetzt zugeschaltet bin. Die sitzt in Berlin. Hallo Magdalena.
Hallo.
Erklär doch bitte erst nochmal, wie die Studie genau aufgebaut war.
Also die Psychologen hatten eine durchsichtige Plexiglasbox in einem Kindermuseum aufgestellt und hinter dieser Box wurde wöchentlich auf das Bitte-Spenden-Schild ein anderes Bild mit aufgedruckt. Also mal war das einfach nur eine Nase, ein Stuhl, ein Mund oder eben auch 2 menschliche Augenpaare. Und siehe da, in den Wochen, wo jetzt nur der Stuhl oder die Nase zu sehen war, landeten im Schnitt $15 in der Box. In den Wochen mit den Augen waren es $27. Also Augen bzw. Blickkontakt sind da ein ganz offenbarer Trigger.
Warum ist das so?
Ja, das habe ich Dirk Eilert gefragt. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie und Mimikexperte.
Also Blickkontakt überhaupt ist ein ganz wichtiger Marker für Aufmerksamkeit. Das heißt, je nachdem, ob uns jemand anguckt oder nicht, merken wir halt, wo geht die Aufmerksamkeit der Person hin. Von daher, der Blickkontakt spielt eine ganz, ganz große Rolle. Spannend ist ja auch, dass die Hirnforschung gezeigt hat, welche enorme Bedeutung der Blickkontakt hat. Beispiel, wenn wir ein Gesicht sehen, was attraktiv ist. Dann springt in dem Moment, wo dieses Gesicht uns anschaut, auf einem Foto zum Beispiel, direkt das Belohnungszentrum im Kopf bei uns an.
Also wenn uns jemand anschaut, fühlen wir uns gewertschätzt und die Voraussetzung ist aber, die Augen müssen uns wirklich direkt angucken. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum wir spenden, wenn jemand zuschaut. Wenn nämlich andere Leute uns beobachten, dann wollen wir die quasi beeindrucken, sagt Dirk Eilert.
Wenn wir hilfsbereit sind, wenn wir prosozial handeln, anderen Menschen helfen, dann werden wir von anderen positiv wahrgenommen. Da gibt es auch Studien zu. Wir wirken zum Beispiel, wenn wir prosozial handeln, anziehender aufs andere Geschlecht. So, das heißt, zusammengenommen, wir gehen durchs Museum, sehen irgendwo Augen, nehmen Augen vielleicht auch nur unbewusst wahr, die uns angucken. Und das aktiviert wiederum unser Bestreben, prosozial zu handeln in dem Moment.
Okay, das hat jetzt hier ganz gut geklappt. Es gibt aber doch auch genug Situationen, wo jetzt Obdachlose Geld von uns haben möchten, wo wir nicht das Bedürfnis haben, sofort unser Portemonnaie zu zücken.
Ja, das kenne ich auch total, wenn jemand irgendwie durch die U-Bahn zieht, so eine Straßenzeitung verkaufen will oder irgendwas und dann zögert man und dann gibt vielleicht jemand anderes was und dann setzt bei mir so ein Gefühl ein bisschen der Erleichterung ein. Und dafür gibt es in der Psychologie diesen Bystander-Effekt. Man bleibt Zuschauer und reagiert nicht, erklärt Dirk Eilert.
Ja, das ist das Fatale, wenn irgendwo ein Unfall ist und je mehr Leute drum rumstehen und zuschauen, desto weniger helfen, weil die meisten sowas denken wie, oh, da wird schon andere helfen, da muss ich ja nicht helfen. Wenn man irgendwie, ich sag mal, angegriffen wird auf der Straße und braucht Hilfe, nicht einfach nur Hilfe rufen, sondern Leute direkt ansprechen. Hey Sie, im grauen Mantel, können Sie mir bitte helfen? Dann wirkt das 1000-mal besser, als wenn ich einfach nur Hilfe rufe.
Okay, das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Man muss Leute quasi aus der Anonymität rausreißen. Deswegen wirken auch Ansprachen auf der Straße oft so gut, oder? Hier eine Spende für Amnesty International, da eine Unterschrift für Tierwohl, das wirkt dann.
Oh, also bei mir absolut, was ich schon alles unterschrieben habe, bei sehr eifrigen Menschen von Organisationen, einfach weil ich dann kurz stehen geblieben bin und schwupps habe ich mich nicht mehr getraut zu sagen, nein danke, ich möchte eigentlich gerade keine Schildkröteneier retten, weil eben dieser direkte Kontakt und dann dieser Augenkontakt in diesem Fall so triggern. Übrigens helfen wir Menschen am ehesten, wenn sie bei uns mit ihrer Bitte um Geld oder eine Unterschrift oder was auch immer, wenn sie Mitgefühl bei uns erzeugen. Und das wiederum kommt witzigerweise durch Ähnlichkeit mit dem Gegenüber zustande, sagt der Mimik-Experte.
Je ähnlicher uns dieser Mensch ist, desto mehr Wärme und Sympathie spüren wir und desto mehr Mitgefühl spüren wir auch. Gleichzeitig braucht es natürlich noch was von Hilflosigkeit.
Ja, das fand ich ganz spannend, weil mir ist aufgefallen, dass ich zum Beispiel immer lieber Frauen was gebe. Das würde das ja dann erklären. Ja.
Aber es wäre dann auch ungünstig für beispielsweise Obdachlose, kennt man ja auch. Die sind zwar hilfsbedürftig, sie wirken natürlich auch so, aber manchmal ist es too much, weil sie manchmal ungepflegt sind. Kann ja vorkommen, dann schlägt unser Mitgefühl in Antipathie um und dann war es das auch mit der Spendenbereitschaft.
Ja, genau. Also es ist da wirklich gar nicht mal so leicht, an unser Geld zu kommen, aber Augenkontakt plus ein sympathisches Rüberkommen sind auf jeden Fall schon mal die halbe Miete.
Also, kleiner Tipp auch für zum Beispiel Straßenmusiker, falls einer zuhört. Dankeschön, Magdalena Biener.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Istanbul ist heute der Prozess gegen die deutsche Journalistin Meşale Turlu und ihren Mann Suat Çorlu fortgesetzt worden. Dem Ehepaar wird in der Türkei Terrorpropaganda und Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Und heute gab es für die beiden gute Nachrichten. Amelie Fröhlich aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was ist im Prozess passiert?
Das Gericht in Istanbul hat die Ausreisesperre gegen Çorlu aufgehoben. Bedeutet, Çorlu und ihr Mann dürfen die Türkei jetzt beide verlassen und zu ihrem dreijährigen Sohn nach Deutschland. Bisher durfte das nur Çorlu. Ihre Ausreisesperre war schon vor 2 Monaten aufgehoben worden. Ihr Mann dagegen musste bis jetzt in der Türkei bleiben, weil er türkischer Staatsbürger ist. Und Çorlu hat heute sehr erleichtert reagiert.
Das erste Mal können wir eigentlich wieder in Sicherheit in Deutschland zusammen als Familie sein. Das bedeutet als Familie einfach, dass wir vielleicht diese ganzen 2 Jahre, die wir jetzt durcherlebt haben, zusammen verarbeiten können, dass wir einfach diesen neuen Weg einschlagen.
Also ich persönlich muss gestehen, ich war schon ein bisschen überrascht, als ich gehört habe, dass Çorlu gestern für den Prozess wieder von Deutschland in die Türkei gereist ist. Die 33-Jährige aus einer kurdischen Familie hätte theoretisch ja auch wieder festgenommen werden können. Aber Çorlu wollte halt ein Zeichen setzen, sich persönlich gegen die Vorwürfe verteidigen und natürlich auch ihrem Mann beistehen. Ja, und nach dem Tag heute kann man sagen, hat sich ja irgendwie auch gelohnt, ne?
Wie könnte es jetzt weitergehen?
Der Prozess gegen das Ehepaar soll am 10. Januar fortgesetzt werden. Ob die beiden dann nochmal nach Istanbul reisen, haben sie heute offen gelassen. Çorlu hat heute vor Gericht auf jeden Fall einen Freispruch gefordert. Die beiden müssen jetzt erstmal sich kümmern um Visum für Çorlu, denn seine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland ist während der Zeit in der Türkei ausgelaufen. Çorlu will schon diese Woche wieder nach Deutschland fliegen und Çorlu dann, sobald er das Visum hat.
Sag nochmal, was genau wird den beiden in der Türkei vorgeworfen?
Çorlu und ihr Mann wird vorgeworfen, Mitglied in der verbotenen linksextremen Gruppe MLKP zu sein. Die gilt in der Türkei als Terrororganisation. Bei dem Vorwurf beruft sich die Anklage aber vor allem auf Aussagen anonymer Zeugen. Und ja, das bezeichnet Tollus Anwältin als rechtswidrig.
Was für ein Urteil könnten die beiden im schlimmsten Fall bekommen?
Mehrere Jahre Gefängnis, bis zu 20 Jahre Haft sind möglich. Tollu und ihr Mann kritisieren den Prozess als politisch motiviert. Und so sieht das auch die Organisation Reporter ohne Grenzen. Geschäftsführer Christian Mier sagte wörtlich, ihr angebliches Verbrechen ist kritischer Journalismus, den Präsident Erdogan mit beispielloser Härte unterdrückt. Und der Meinung ist auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Margit Stump. Sie hat heute als Beobachterin an der Gerichtsanhörung teilgenommen.
Insgesamt, wenn ich den Prozess beobachte, dann entbehrt die Anklage jeder rechtsstaatlichen Grundlage. Also diese Lockerung, sage ich mal, von Auflagen ist doch kein Indiz für Rechtsstaatlichkeit.
Klare Worte also von deutschen Prozessbeobachtern. Kurz zur Erinnerung, Tollu und ihr Mann haben mehr als 7 Monate in Untersuchungshaft gesessen. Tollu übrigens zusammen mit ihrem kleinen Sohn. Das war besonders kritisiert worden. Ja, und erst nachdem sich auch die Bundesregierung eingeschaltet und sich für sie eingesetzt hat, ist Tollu dann freigekommen.
Der Fall von Tollu und auch der des Weltkorrespondenten Deniz Yücel hatte die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei ja stark belastet. Mhm. Beide sind jetzt wieder frei. Gibt es aktuell noch Deutsche, die in der Türkei aus politischen Gründen in Haft sitzen?
Ja, die gibt es noch. Nach offiziellen Angaben sind es noch 5 Deutsche. Darunter ist zum Beispiel auch ein Mann aus Köln, der für dieselbe linke Nachrichtenagentur gearbeitet hat wie Tollu. Und auch ihm wird Unterstützung von Terroristen vorgeworfen.
In der Türkei ist heute der Prozess gegen die deutsche Journalistin Tollu und ihren Mann fortgesetzt worden. Ein Gericht in Istanbul hat entschieden, dass die Ausreisesperre gegen Tollus Ehemann aufgehoben wird. Beide können somit zusammen nach Deutschland reisen. Er muss noch ein Visum bekommen vorher. Informationen waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was habt ihr so am Wochenende gemacht? Habt ihr auf dem Balkon gesessen, habt ihr ein Picknick gemacht, wart ihr Eis essen nochmal? Das sind ja so die typischen Aktivitäten in diesem Oktober 2018. Is this the new normal? Also Sommer im Herbst und dann auch noch so warm und so trocken. Ja, viele freuen sich über die extra Portion Eis und Sonne und Wärme. Das bedeutet aber natürlich gleichzeitig große Trockenheit, ne? Macht Teilen von Deutschland schon seit dem Frühjahr zu schaffen. Den ganzen Sommer über gab es auch schon viel zu wenig Regen für die Natur. Verena Leindecker von wetteronline.de. Grüß dich, hallo, guten Abend.
Ja, hallo.
Sag mal, wie lange und wie viel müsste es denn jetzt regnen, damit die Seen, die Flüsse und die ausgetrocknete Erde hier bei uns in Deutschland wieder genügend Wasser haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin Meteorologe und kein Hydrologe, aber ich habe recherchiert. Also es ist wohl so, dass der Boden halt nicht nur ganz oben trocken ist, wie wir das sehen, sondern bis in 2 Meter Tiefe außergewöhnlich trocken. Hm. Und um das wieder aufzufüllen, also wenn es jetzt ein bisschen tröpfelt sozusagen, dann geht das direkt durch die Verdunstung weg oder wird von den Pflanzen aufgesogen. Und um den Boden wirklich wieder richtig aufzufüllen, sind etwa 100 bis 200 Liter auf den Quadratmeter flächendeckend nötig. Und das ist eine ganze Menge. Das ist nämlich ungefähr der Niederschlag, der in vielen Regionen in etwa 2 Monaten zusammenkommt, wenn wir normale Monate haben. Also es dauert ziemlich lange noch, ja.
Moment, aber das heißt, es müsste ununterbrochen über Tage und Wochen, Tag und Nacht regnen?
Nee, das kannst du nicht sagen. Also man weiß nicht, also man kann nicht sagen, wie lange es regnen muss, sondern nur, wie viel Wasser sozusagen zusammenkommen muss. Und da sagt man 100 bis 200 Liter und das entspricht in etwa dem Durchschnittsniederschlag, der normalerweise in vielen Regionen so in 2 Monaten zusammenkommt. Also man kann nur sagen, wie viel es ungefähr sein sollte.
Du hast mir gerade gesagt, im Vorgespräch, du sitzt gerade in deiner Wohnung und schaust auf den Rhein. Welche Auswirkungen hat die Trockenheit momentan auf die Flüsse? Der Rhein hat ja auch sehr wenig Wasser, ne?
Genau, also viele Flüsse führen wirklich extremes Niedrigwasser und gerade der Rhein, da ist es ja aktuell so, dass dort wirklich auch neue Rekordtiefstände aufgestellt werden. Also zum Beispiel heute der Pegel Emmerich, der lag heute nur noch bei 24 Zentimetern und da war damit so niedrig wie noch nie. Tendenz weiter fallend und auch für weitere Pegel, zum Beispiel Köln, Düsseldorf, geht man davon aus, dass da der Rekordtiefstand wahrscheinlich so Ende der Woche am Wochenende erreicht wird. Also es sieht wirklich ganz schlecht aus für die Flüsse, ja.
Schauen wir mal auf die Bäume, schauen wir in die Wälder im Sommer, im meteorologischen Sommer, muss man dazu sagen, wurde ja dazu aufgerufen, dass wir Bürger die Bäume am Straßenrand gießen sollen, weil sie sonst austrocknen. Ist das aktuell wieder notwendig sogar?
Also ganz sicher kann ich dir natürlich auch nicht sagen, weil ich nun mal jetzt kein Förster bin. Aber was ich weiß, ist, dass die Kommunen nach wie vor noch immer ihre Bäume gießen. Zwar nicht mehr ganz so viel natürlich wie im Hochsommer, weil die Sonne nicht mehr so stark ist und dementsprechend nicht mehr so viel verdunstet. Aber auch aktuell wird noch Wasser zugeführt. Und ich denke mal, schaden wird das sicherlich nicht, wenn man die Bäume auch aktuell noch gießt, weil es bleibt ja nach wie vor trocken.
Ist es denn in ganz Deutschland so trocken? Und gibt es Orte, wo es ganz besonders schlimm ist momentan?
Ja, also es ist wirklich flächendeckend, wenn man sich anschaut, die Bodenfeuchtigkeit, es ist wirklich flächendeckend in ganz Deutschland außergewöhnlich trocken aktuell. Es gibt aber dann doch Regionen, wo wirklich total wenig Niederschlag gefallen ist. Da kann man die Mitte Deutschlands herausheben, vor allen Dingen so Sachsen-Anhalt, Thüringen, aber auch Hessen, da gibt es Regionen, wo teilweise so vielleicht 30 bis 40 Liter im ganzen Sommer nur gefallen sind und auch im Oktober ist natürlich nicht besonders viel bisher dazugekommen.
In Südfrankreich ist die Situation gerade ganz anders. Da sind bei Starkregen und Überschwemmungen schon mehrere Menschen auch gestorben. Auch in Spanien gab es heftige Unwetter. Könnte sowas auch auf Deutschland zukommen oder hält die Trockenheit hier voraussichtlich noch weiter an?
Also wir können ja immer nur, so sagen wir mal, eine Woche sicher im Voraus, also mehr oder weniger sicher natürlich gucken. Und da sieht es halt so aus, dass diese ganzen Ex-Hurricanes, die momentan das Mittelmeer streifen, auch im Mittelmeer bleiben. Also auch dort wird es die nächsten Tage immer wieder kräftig regnen. Bei uns hingegen überwiegen halt nach wie vor noch immer die Hochdruckgebiete. Und so wie es jetzt aussieht, kommt zum Beispiel mindestens bis zum Wochenende deutschlandweit wirklich überhaupt nichts an Niederschlag zusammen. Das heißt, die Trockenheit dürfte sich noch deutlich verstärken.
Der diesjährige Oktober ist nicht nur golden, sondern auch schön warm und sehr trocken. Warum das für die Natur und die Umwelt ein Problem ist, hat uns Wetterexpertin Verena Leyendecker gesagt. Hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.